Ja, mein Betreuer ist leider irgendwie anderweitig unterwegs. Der muss da gerade einen anderen Referenten suchen. Deswegen muss ich mich selbst kurz vorstellen. Zunächst erstmal möchte ich mich bei den Veranstaltern bedanken, dass sie mich auch dieses Jahr wieder eingeladen haben. Warum ich heute hier bin, werden wir gleich noch genauer sehen. Mein Name ist Stefan Merten. Ich habe 1999 das Projekt Ökonomics gegründet. Das existiert seitdem. Da diskutieren wir, sage ich mal, Fragen rund um Peer-Production ausgehend von freier Software. Also da findet irgendwie etwas sehr Interessantes auf der Produktionsschiene statt, was vor allen Dingen jenseits von Tauschbeziehungen funktioniert. Das war so der Anlass für das Projekt, mehr oder weniger. Wir haben mittlerweile 4 internationale Konferenzen gemacht und das Projekt ist momentan nicht so aktiv, aber ich glaube immer noch sehr interessant. Kurze Outline zu dem Vortrag. Ich werde erstmal was zu allgemeinen Begriffen sagen, also insbesondere den Begriffen Materie und Information. Im zweiten Teil werde ich mal einen Blick darauf werfen, wie das mit Gesellschaft verbunden ist. Und abschließend noch so ein paar Überlegungen, wie das in der Zukunft aussehen könnte. Zunächst also mal zu den Begriffen. Was hat mich eigentlich hergebracht? Als ich den Call for Papers gelesen hatte, dachte ich, ist nicht allzu viel dabei, wo ich jetzt da wirklich was dazu beitragen könnte. Aber was mich richtig angetickt hat, das war dieser Satz, der im Call for Papers ziemlich am Anfang stand. The world of atoms and the world of bits operate on completely different levels. Where they come together, and that happens more often lately, there are tensions in society, opportunity and chaos that must be explored. Dieser erste Satz, the world of atoms and the world of bits operate on completely different levels, das ist etwas, wo ich glaube, das ist so, zumindest wenn wir über Gesellschaft reden, und darum geht es in dem zweiten Satz, ist das so nicht ohne weiteres richtig. Das möchte ich eigentlich in dem Vortrag ein bisschen illustrieren, warum ich das denke. Und was natürlich klar ist, ich meine, das sagen natürlich nicht nur die Leute, die hier die SIG organisieren, sondern das ist eine allgemeine These oder eine allgemeine Behauptung. Ja, Information und Materie sind ja so völlig verschieden. Ich glaube, wenn wir Richtung Gesellschaft gucken, dass das etwas irreführend ist, diese Behauptung. Zunächst also mal zu den Begriffen Materie. Was macht man heute, wenn man irgendwie wissen will, wie ein Begriff definiert ist? Man geht zu Wikipedia und guckt da mal nach. Bei Materie war das relativ einfach, weil bei Materie steht sowas, Materie, das ist irgendwie so der generelle Begriff für alles, was physische Objekte sind. Okay, das war irgendwie relativ einfach. Das heißt, Materie ist auch ein Teil von Physik, also damit auch Naturwissenschaft, damit auch was von Natur. Tatsächlich ist Materie etwas, worauf alles basiert. Das alles ist mir sehr wichtig, darauf komme ich dann später nochmal zurück. Information ist deutlich schwieriger. Wenn man sich mal die Seite zu Informationen in Wikipedia anguckt, dann stellt man fest, dass es da eine ganze Reihe von Ansätzen gibt, den Begriff zu definieren, die teilweise auch sehr disparat sind. Ich habe mal das rausgegriffen, wobei es das, glaube ich, auch nicht wirklich trifft oder nicht genügend umfänglich trifft. Da geht es darum, dass Information eine geordnete Abfolge von Symbolen ist. Mir ist hier besonders dieses Wort Symbol wichtig. Wie gesagt, das ist eine von vielen möglichen Bedeutungen des Wortes Information. Im Gegensatz zu Materie machen Symbole natürlich nur für Lebewesen Sinn. Die machen für einen Stein keinen Sinn, der erkennt keine Symbole und der sendet auch keine. Aber schon die einfachsten Lebensformen verarbeiten irgendwie Informationen aus ihrer Umwelt, um zum Beispiel mit der Stoffwechsel zu betreiben. Jetzt könnte man sagen, okay, also das hat ja erstmal gar nichts miteinander zu tun. Information ist irgendwie sowas Wesen, sowas Materielloses. Ich sage mal, Information ist natürlich wichtig, aber wir leben in einer materiellen Welt. Das ist so. Also alles, was wir, wie ich vorhin sagte, Materie, darauf basiert alles. Und das ist wichtig an der Stelle, weil jedes Symbol braucht ein physisches Substrat. Ohne dieses physische Substrat kann auch das Symbol nicht existieren. Ein Roman braucht, der wird irgendwie auf Papier geschrieben oder gedruckt. Das Computerprogramm braucht irgendwie einen Hauptspeicher oder meinetwegen eine Festplatte oder sowas, auf der es existiert. Und selbst ein Gedanke braucht irgendein Gehirn, der ihn denkt. Also ohne dieses physische Substrat ist Information schlicht nicht denkbar. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wo ist denn hier der gemeinsame Nenner? Materie, so wie sie natürlicherweise vorkommt, also sowas, ja, Steine, Wasser, Luft oder sowas, die ist im Wesentlichen eigentlich relativ uninteressant, also für Menschen zumindest mal. Und das liegt daran, dass diese Materie amorph ist. Die hat keine besondere Form, die hat keine besondere Struktur. Interessant wird Materie genau dann, also interessant für Menschen wird sie genau dann, wenn sie eine Struktur bekommt. Ein Apfel ist eine Struktur, da sind Atome in einer bestimmten Art und Weise angeordnet, ein Tisch, ein Computer, ein Mensch, alles das ist nicht einfach irgendwelche amorphe Materie, sondern das ist Materie in einer bestimmten Struktur. Wenn man sich jetzt fragt, okay, wie hängt das zusammen, dann kommt man darauf hin, da kommt man dazu, dass Symbole eine Form von Materie ist, in der materielle Aspekt, also das physikalische Substrat, zweitrangig ist. Was hier wichtig ist, für Symbole noch mehr als für andere, oder was vordergründig ist, das ist eben genau diese Struktur der Materie. Das heißt, an dem Buch ist nicht interessant, dass es aus Papier ist, sondern dass da Buchstaben drin gedruckt sind oder Bilder abgebildet sind oder so. Man kann natürlich ein Buch auch verbrennen, aber das ist jetzt, also damit wird der materielle Aspekt wieder wichtiger, aber das war irgendwie nicht das, wofür ich das Buch gemacht habe. Dafür kann ich auch einen Holzscheit nehmen. Also wichtig hier nochmal, Symbole sind Materie, bei der dieser strukturelle Aspekt der wichtigere ist. Und daraus folgert sich also, dass das physikalische oder das physische Substrat von Information eben genau dazu führt, dass Information nur eine spezielle Form von Materie ist. Das war jetzt so ein bisschen über die Verhältnisse von Materie und Information. Und ich habe auch einiges zur Struktur gesagt. Die Frage, wenn wir jetzt Richtung Gesellschaft gehen, die Frage ist, wie entsteht Struktur? Naja, ich sag mal, das ist eigentlich ziemlich einfach. Struktur wird produziert. Das heißt, wir haben, wenn Struktur wobei an der Stelle rauskommt, dann haben wir dahinter einen Produktionsprozess. Und Produktion ist nun wiederum buchstäblich genau das, wo Struktur erzeugt wird. Materielle Produktion, die strukturiert eben Materie, also wenn ich beispielsweise Holz bearbeite oder Stahl bearbeite oder irgendwie sowas, dann präge ich dieser Materie eine Struktur auf und das Produkt, das ist dann eben in der Regel bei materieller Produktion auch materiell vor allen Dingen interessant. Bei immaterieller Produktion strukturiere ich Symbole, okay, aber wie wir gerade gelernt haben, Information beruht auf Materie. Das heißt, im Prinzip heißt immaterielle Produktion, dass ich auch Materie auf eine bestimmte Art und Weise manipuliere, sodass sie eben Symbole repräsentiert. Und das ist genau die Stelle, genau diese Stelle mit der Produktion ist die Stelle, wo es jetzt interessant wird für Gesellschaft. Deswegen wir jetzt auch zu diesem Teil kommen. Wenn also Struktur der gemeinsame Nenner von interessanter Materie und von Information ist, wenn Struktur durch Produktion geschaffen wird und wenn Produktion das Fundament von Gesellschaft ist, das habe ich zwar jetzt nicht näher erläutert, aber ich glaube, das ist auch relativ offensichtlich, dass ohne Produktion gesellschaftliches Dasein irgendwie kaum denkbar ist. Dann folgt daraus aber, dass Materie und Information hinsichtlich ihrer Gesellschaftlichkeit oder hinsichtlich ihrer, des Fundaments von Gesellschaft, nämlich Produktion, gleich sind. Und das ist genau das, was eben in diesem Satz, was ich eingangs sagte, Atoms and Bits operate on completely different levels, das ist genau der Widerspruch dazu. Also meine These ist, nein, wenn wir Richtung Gesellschaft gucken, ist das nicht so unterschiedlich, sondern da gibt es erhebliche Gleichheiten und diese Gleichheiten liegen genau im Produktionsprozess. Jetzt sagt man natürlich, naja, gut, aber Information, das ist ja nicht trivial, also ich weiß nicht, ob man das in Deutsch so sagt, ich kenne es nur aus dem Englischen. Das ist nicht trivial, ja, Materie, aber das ist ja, also materielle Produkte, das sind irgendwie rivale Entitäten. Ja gut, muss mal kurz was zu Rivalness sagen. Rivalness versteht man normalerweise dann, wenn man ein Gut verwendet und ein anderer dadurch gehindert wird, es zu verwenden. Also beispielsweise, wenn ich den Apfel aufesse, dann kann es eben kein anderer mehr tun. Und damit ist da eine Rivalität in der Nutzung des Guts. Straßen werden in diesem Zusammenhang dann gewöhnlich als Nicht-Rival bezeichnet. Naja, aber wer schon mal im Stau gestanden hat, weiß, dass die Straße eben durch die Nutzung anderer eben auch blockiert werden kann. Und damit ist es also schon auch irgendwie Rival. Ich sag mal, naja, also diese Rivalness, das ist keine Eigenschaft von irgendwie von einem Gut, sondern die Rivalness beruht tatsächlich auf der Verfügbarkeit von Gütern. Das ist hier eigentlich viel entscheidender. Und die Verfügbarkeit wiederum ist ein Resultat eines Produktionsprozesses. Also wenn ich einen Produktionsprozess habe, der mir einfach genug liefert, dann ist Verfügbarkeit kein Problem mehr. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, freie Software ist genau so ein Produktionsprozess, der liefert mir einfach genug und da ist Verfügbarkeit eben einfach schlicht und ergreifend kein Problem. Wenn wir über Verfügbarkeit sprechen, kommen wir auch nicht um den Begriff, wenn wir über Verfügbarkeit und Produktion sprechen, dann kommen wir auch nicht um den Begriff der Produktionsmittel rum. Es gibt eine Reihe von speziellen Produktionsmitteln, von speziellen Produkten, die nennen wir Produktionsmittel, die werden hergestellt, um andere Produkte herzustellen. Also ja, Maschinen, ich sag mal beliebige Maschinen eigentlich. Die Verfügbarkeit von solchen Produktionsmitteln wiederum ist entscheidend dafür, dass ich überhaupt produzieren kann. Also mit meinen zwei Händen kann ich als Mensch natürlich ein bisschen was tun, aber das ist begrenzt. Für ganz viele Produkte brauche ich irgendwelche Produktionsmittel, um überhaupt mal produzieren zu können. Daraus kann man natürlich folgern, dass die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln den Produktionsprozess doch ziemlich stark determiniert. Also wenn ich keine Produktionsmittel habe, dann kann ich auch nicht produzieren, ganz einfach. Und wenn das den Produktionsprozess determiniert, dann determiniert es natürlich auch die Verfügbarkeit von Produkten. Wenn viele Produktionsmittel zur Verfügung stehen, dann habe ich zumindest die Chance, da auch viel mit zu produzieren. Das war so ein bisschen die Verbindung zur Gesellschaft. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, wie Produktionsmittel da wichtig zusammenhängen. Im Folgenden noch ein paar Gedanken Richtung Zukunft. Da kommen auch noch ein paar Beispiele, wie das in der Vergangenheit war. Ich glaube, daran sieht man noch ein paar Dinge ganz gut. Heutzutage, ja, also wenn ich ein Informationsgut benutzen will, muss ich das haben in irgendeiner Form. Das heißt, es muss für mich verfügbar sein. Das heißt aber, wie wir eingangs festgestellt haben, ich muss ein physikalisches Substrat verfügbar haben, auf dem dieses Informationsgut aufgeprägt ist. Ich muss einen Computer haben, auf dessen Festplatte das Programm drauf ist, zum Beispiel. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich dieses Informationsprodukt auch nicht nutzen, auch wenn ich es irgendwie, wenn es vielleicht da draußen irgendwo existiert. Aber wenn ich es nicht habe, kann ich es nicht ausführen. Wenn ich eine Webseite anzeigen will, dann muss die in dem Hauptspeicher von meinem Rechner verfügbar sein, sonst kann sie der Browser nicht anzeigen. Fertig. Ja. Da nutzt es mir gar nichts, wenn die irgendwo im Web vielleicht zur Verfügung gestellt wird, wenn ich sie nicht zu mir holen kann und wenn ich sie nicht bei mir repräsentieren kann im Computer, dann ist es uninteressant. Das heißt auch, dass das Informationsgut tatsächlich produziert werden muss. Da muss man natürlich sagen, heutzutage, das sehen wir nachher auch nochmal, nachher werde ich das nochmal kurz aufgreifen, das sieht heute so aus, als wäre das gar nicht mehr nötig, wenn ich irgendwie meinen Computer im Internet hängen habe, was wird denn da noch produziert? Natürlich ist es ein automatisierter Produktionsprozess, der dazu führt, dass es überhaupt, dass die Webseite beispielsweise in meinen Computer gelangt. Ja, diese amorphe Struktur, die der Hauptspeicher beim Einschalten bildet, wird irgendwie strukturiert. Und das geschieht genau durch einen in diesem Fall stark automatisierten Produktionsprozess. Es wird vielleicht noch ein bisschen klarer, was das auch bedeutet, wenn wir uns anschauen, wie Informationsprodukte in der Vergangenheit hergestellt wurden. Das fing mal irgendwie an mit Hand und Tinte. Das war ziemlich langsam. Dazu war hochspezialisierte Arbeit notwendig. Zumindest damals konnten nicht viele Leute schreiben. Eine Massenproduktion war auf diese Weise gar nicht möglich. Aber immerhin, die Produktionsmittel waren ziemlich billig. Diese Art der Produktion hat dazu geführt, dass Informationsprodukte praktisch nicht verfügbar waren. Die waren nur für sehr wenige verfügbar und gut, muss man sagen, es hätten auch nur sehr wenige die Chance gehabt, überhaupt was damit anfangen zu können, jenseits von Verbrennen. Der Druck mit beweglichen Lettern hat an der Situation einiges geändert. Es ist relativ schnell. Man braucht immer noch einige spezialisierte Arbeit, aber nicht mehr ganz so viel wie vorher. Man kann damit sowas wie eine Massenproduktion hinkriegen, also jeden Fall deutlich mehr als mit Tinte und Hand. Aber die vorher recht billigen Produktionsmittel werden teurer. So eine Druckerpresse ist eben ein bisschen was anderes als ein Federkiel. Ja, da habe ich schon eine relativ komplexe Maschine, die ich erstmal haben muss. Und auch die ganze Produktion wird zentralisierter, weil ich nämlich genau dieses Produktionsmittel brauche. Und da die halt teuer sind, gibt es die seltener und damit zentralisiert sich das alles. Immerhin, mit dieser Methode hat man erreicht, dass Informationsgüter von einigen wenigen, die eben Zugang dazu hatten, verfügbar waren. Ich habe noch mal ein anderes Beispiel rausgegriffen, Fernsehen. Fernsehen, ja, ist schnell. Braucht auch einiges an spezialisierter Arbeit. Gut, wenn man sich so manche Show anguckt, fragt man sich, ob die da vor der Kamera stehen, da wirklich spezialisiert sind in irgendwas, aber egal. Massenproduktion ist damit möglich, aber auch hier haben wir noch eine relativ teure Infrastruktur, die ich erstmal haben muss, um überhaupt einen Sendebetrieb aufnehmen zu können. Auch das führt hier wieder dazu, dass das Ganze zentralisiert ist. Wir sind da in der Situation, wo ja eigentlich ähnlich wie bei der Druckerpresse, wir haben Informationen, die von einigen produziert werden und für viele verfügbar sind. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum man heute glaubt, naja, Information ist doch eigentlich nicht trivial und ist doch immer verfügbar. Wir sind heute in einer Situation, wo wir die digitale Kopie haben. Digitale Kopie ist schnell, kann man mit beliebig viel oder beliebig wenig Aufwand irgendwie was produzieren. Also wer einen Tweet auf Twitter absetzt, ich glaube, das ist jetzt ja keine besonders spezialisierte Arbeit. Man kann Massenproduktion damit machen, also Massenvervielfältigung in dem Fall vor allen Dingen. Die Produktionsmittel sind billig, die man dafür braucht. Also heutzutage sind sie billig. PC im Haushalt ist heute eine übliche Einrichtung und es ist dezentralisiert. Wir sind heute in der Situation, und das ist historisch das erste Mal so, wir sind heute in der Situation, wo Informationsgüter von jedem überall verfügbar sind. Und ich glaube, ich habe auch schon so ein paar zweifelnde Gesichter gesehen, ja, Information wird heutzutage eben sehr gerne als nicht-trivial bezeichnet, das ist aber nicht so, sondern Das ist nicht einfach so und das liegt nicht in der Natur von Informationen, sondern das liegt darin, dass wir heute einen Produktionsprozess haben, nämlich genau diese digitale Kopie, der das uns so aussehen lässt. Es ist aber nicht wirklich so. Die wichtige Information an der Stelle ist, dass durch eine Entwicklung bei den Produktionsmitteln hier etwas möglich geworden ist, was vorher nicht möglich war. Was möglich geworden ist, was unter Umständen weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen hat. Das heißt, man kann hier sehen, wie diese Entwicklung von Produktionsmitteln dazu führt, dass sich Gesellschaften verändern, dass sich Gesellschaften sich weiterentwickeln. Ich hatte eingangs erzählt, dass wir bei Ökonox uns mit Beer Production beschäftigen, freie Software als ein Beispiel dafür, aber auch Wikipedia beispielsweise. Diese ganzen Dinge, diese ganzen Peer-Production-Beispiele sind heute nur möglich, weil es das Internet gibt. Das heißt, weil es dieses Produktionsmittel gibt, das für alle verfügbar ist. Wenn wir das jetzt weiterdenken und fragen, naja gut, wie sieht es denn mit Materie aus? Dann könnte man, glaube ich, mit gutem Recht sagen, naja, für Materie könnte das genauso sein. Wenn sich da die Produktionsmittel weiterentwickeln, dann kann es dazu führen, dass wir da ähnliche Entwicklungen sehen, wie wir sie heute im digitalen Bereich sehen. Das war es auch schon. Nochmal kurz zusammengefasst, die wichtigsten Aussagen. Information braucht ein physisches Substrat. Ohne physisches Substrat ist Information letztlich nicht denkbar. Durch Produktion kriegen wir hinsichtlich von Gesellschaft eine vereinheitlichte Sicht auf sowohl Materie als auch Information. Und die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln ist ein wichtiger Punkt, den man überlegen muss, wenn man sich überlegt, wie kriegen wir die Entwicklungen, die wir in der digitalen Welt sehen, wie kriegen wir die auf Materie abgebildet. Ja, das war's auch schon. Herzlichen Dank. Bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, wir haben noch ein zweites Mikro.
Hallo, ja. Also was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, wieso Information im Prä-Internet-Alter Rival gewesen ist.
Wie ich sagte, beziehungsweise die Eigenschaft, Rival zu sein oder nicht, ist keine Eigenschaft des Gutes, sondern eigentlich eine Eigenschaft, die sich um die Verfügbarkeit dreht. Und genau diese Verfügbarkeit hat sich halt massiv geändert, historisch. Und insofern ist es heute nicht mehr Rival. Also man kann den Eindruck haben, Information ist nicht mehr Rival. Und man kann den Eindruck haben, war früher Rival. Aber ich glaube, das ist eine falsche Denkweise, weil es ist keine Eigenschaft des Produkts an sich.
Okay, danke. Also ich habe noch ein bisschen Probleme mit dieser, insbesondere wenn ich mit den Ausblick, auf den du gegeben hast, dass man eventuell in der materiellen Produktion Ähnliches wie in der Informationsproduktion haben könnte. Es gibt ja so die ersten Ansätze in Richtung MakerBot, aber mir scheint das dann doch irgendwie schwierig zu sein, weil ich kann ja einen Informationsinput bei einer bestehenden Plattform, also Infrastruktur, beliebig vervielfältigen. Also da gibt es eine Skalierbarkeit, die nicht wirklich begrenzt ist. Und das sehe ich jetzt nicht, wie sich das im Materiellen nachbilden lassen soll. Da wird für jeden Output immer wieder Input nötig sein.
Rohstoffe.
Ja, also das würde ich dann schon als ganz deutlichen Unterschied sehen. Und dann verstehe ich dann eben auch nicht, warum das eine, warum da keine Rivalität mehr bestehen sollte.
Ja, ich antworte vielleicht erstmal kurz, obwohl da waren noch zwei andere Fragen, also, oder drei sogar.
Also ich glaube, zu dem ist das ein Sinn des Praktischen? Also zum Beispiel nicht-rivales physikalisches Gut wäre ja auch sowas wie eine Kiwi. Ja, vor 50 Jahren wäre das sicherlich ein rivalisierendes Gut gewesen. Heutzutage sind wir alle hier in dem Raum in der Lage, eine Kiwi zu erwerben. Ja, sowohl sind genügend da und die sind günstig genug. Aber mich würde mir... Klar, aber für Informationen hast du auch wiederum praktische Einschränkungen. Wir haben alle Zugang zum Internet, aber jetzt irgendjemand im Dorf in Afrika wird es nicht haben. Ne? Und der hat auch keine Bücherei und der hat keine Sachen. Also das sind ja...
Ja, wenn wir in beiden Fällen eine Infrastruktur haben.
Wenn wir in beiden Fällen eine Infrastruktur haben, das eine wäre ein Computer, der im Internet hängt, und das andere wäre ein Laden, der an ein Verteilungsnetz angeschlossen ist, dann können wir alle die Sachen im Internet ansehen, aber Kiwis sind nur so viele da, wie da sind. Und also es gibt...
Muss ich da noch mal kurz rein. Was ich gesagt hatte, ist, dass die Produktion eine gesellschaftliche Angelegenheit ist. Und ich sag mal, du hast natürlich recht, wenn du sagst, naja, Kiwis sind natürlich nur so viele da, wie jetzt gerade da sind. Das ist natürlich erstmal richtig. Aber über die Zeitachse gesehen können wir natürlich sagen, okay, gesellschaftlich können wir sagen, die Kiwis reichen nicht. Ja? Wir sorgen dafür, dass mehr Kiwis produziert werden. Sowas ist gesellschaftlich immer möglich. Ja? Das heißt, du kannst diesen Verfügbarkeitsaspekt, den kannst du gesellschaftlich regulieren. Ja, das wäre die Antwort darauf. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich mal ein utopisches Element nehme, der Replikator aus Star Wars, der wäre genau diese Maschine, die das, was das Internet heute für digitale Informationen ist, für Materie ist. So, ich sag mal, klar, das ist momentan Utopie. Das Internet war auch mal irgendwann Utopie. Ja, möchte ich mal festhalten. Und wahrscheinlich ist es auch nicht so leicht, obwohl, wenn man sich anguckt, was die Physiker heutzutage schon machen, mit Atome verschieben und sowas, also ist schon ziemlich cool teilweise. Momentan erscheint uns das undenkbar, klar. Aber auch der Mondflug erschien mal undenkbar und das Internet sowieso. Ich sage auch nicht, dass wir jetzt warten müssen, bis der Replikator kommt. Wenn ich davon spreche, Verfügbarkeit von Produktionsmitteln, dann kann das sehr unterschiedlich aussehen. Was in den Diskussionen gerne angenommen wird, ja, jetzt muss jeder irgendwie seinen Fäber unterm Tisch haben, darum geht es mir nicht. Ja. Sondern ist es wichtig, dass die Produktionsmittel für das verfügbar sind, was gesellschaftlich notwendig ist, sage ich mal. Das haben wir heute natürlich in gewisser Weise auch. Ich meine, was die Produktionsmittel heute produzieren, ist natürlich nicht alles völliger Unsinn, aber halt auch zu einem gewissen Teil. Und die gesellschaftliche Notwendigkeit kommt da nur begrenzt drin vor, sage ich mal. Du hast auch ein wichtiges Wort gesagt, das mir an der Stelle auch ganz wichtig ist, Infrastruktur. Internet ist heute eine allgemeine Infrastruktur. Wenn wir, und das macht es eben auch so verfügbar, das ist letztlich der Punkt. Ja? Also letztlich ist das Produktionsmittel in die Infrastruktur gewandert. Das ist schon irgendwie ein ziemlich schriller Vorgang eigentlich. Was ich jetzt da eben als Parallele mir vorstellen könnte, ist, dass genau diese Produktionsmittel für Materie in die Infrastruktur wandern. Ich kann dir heute nicht sagen, wie das aussehen könnte. Da fehlt mir die Fantasie dafür. Ich will es auch mir gar nicht vorstellen, weil ich meine, vor 30 Jahren hätte sich auch niemand vorstellen können, wie die Welt heute aussieht. Es ist einfach Blödsinn, sich sowas zu überlegen bei der rasend schnellen Entwicklung. Aber auf der abstrakten Ebene, auf der logischen Ebene, kann man sowas denken. Und das war eigentlich der Punkt, den ich deutlich machen wollte. Aber ich glaube, du hattest deine Frage noch gar nicht gestellt. Oder?
Genau, meine eigentliche Frage ging mehr in die Intention von deinem Vortrag. Grundsätzlich, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, dass es nicht negativ klingt. Ist das jetzt eine rein intellektuelle Beobachtung, die interessant ist? Oder ziehst du da irgendwelche realen Schlüsse daraus, irgendwelche gesellschaftlichen Implikationen oder Handlungsnotwendigkeiten?
Also ist natürlich erstmal eine theoretische Überlegung. Aber mir ist es schon wichtig, das theoretisch klar zu haben, weil genau dieses Ding, Information und Materie sind grundsätzlich verschieden. Also es gibt natürlich, in vielen Aspekten stimmt das zwar, aber eben auf diesem Aspekt Gesellschaftlichkeit, da stimmt es eben nicht. Und ich bin halt jemand, der sich genau mit solchen Fragen für Gesellschaft beschäftigt. Und deswegen war mir das ein Anliegen, das hier nochmal deutlich zu machen. Also wenn es um Gesellschaft geht, dann sind diese beiden Dinge nicht so verschieden, wie es scheint. Sondern da gibt es eben genau diesen gemeinsamen Nenner Produktion und diesen gemeinsamen Nenner Produktionsmittel. Deswegen, was man daraus praktisch folgert, wie gesagt, ich sagte gerade schon, also gerade mit dieser Überlegung, naja, dann müssten halt die Produktionsmittel verfügbar sein. Wie gesagt, ich kann momentan kein Rezept angeben, wie das aussehen könnte. Aber was mir wichtig ist, ist einfach das Denken in diese Richtung zu bringen und zu sagen, okay, was wichtig ist, wenn wir das, was wir bei Peer Production sehen, wenn wir das auf Materie übertragen wollen, dann müssen wir an der Stelle was machen. Zumindest wäre das mal eine Überlegung wert, an der Stelle was zu machen. Das war so ein bisschen die Intention. Da hinten war noch eine Frage.
Da muss ich mir schnell was Neues überlegen. Eine Sache, die ich noch fragen wollte. Zum Thema der vergangenen Rivalität von Information oder auch, sagen wir mal, der illusionären Non-Rivalität von Information heutzutage, kann man nicht eigentlich eher sagen, dass Information insofern schon ein besonderes Gut ist und im Fall von Information, also das ist jetzt nur meine Ansicht und Frage, dass in dem speziellen Fall, dem Gut Information, die Non-Rivalität auch eigentlich schon eine spezielle Eigenschaft von Information ist, weil in der Vergangenheit wurde oft ja für Information künstlich rival gehalten. Es ist ja nicht so, jeder Mensch hat in sich ja prinzipiell eingebaut die Fähigkeit, Informationen beliebig zu kopieren und zu vervielfältigen, natürlich nicht fehlerfrei und so weiter. Aber nur weil ich nur ein Buch verfügbar habe, könnte ich in der Community, also in einer kleinen Stadt oder sonst was, theoretisch die Informationen jedem verfügbar machen. Es ist doch oft eigentlich nur die Entscheidung, oder in vielen Völkern wurde es dann so betrieben, dass über Gesänge die Geschichte weiter verbreitet wurde und so weiter und so fort. Da ist es doch eigentlich eher immer die Entscheidung gewesen, sowas rival zu halten. Und das haben wir natürlich jetzt teilweise auch bei materiellen Produktionsgütern. Und wir haben es auch bei Informationsgütern, also mit DRM und so weiter und so fort, kennt man ja alles, dass es teilweise künstlich rival gehalten wird. Aber ist es dann nicht so, dass man eigentlich doch sagen kann, mit gewissen Einschränkungen, mit, sagen wir mal, theoretisch sehr verlangsamter Methodik, dass Informationen unbegrenzt weiter verbreitet werden kann, solange Menschen existieren?
Solange du die Produktionsmittel dafür hast. Also das ist dieser Punkt, den du auf jeden Fall brauchst. Wenn du es verfügbar machen willst, brauchst du die Produktionsmittel dafür. Du kannst natürlich auch sagen, ich möchte die Verfügbarkeit aus anderen Gründen, aus anderen gesellschaftlichen Gründen einschränken. Das ist natürlich auch für materielle Objekte so. Also das Stichwort, was mir jetzt so während deiner Frage eingefallen ist, sind Drogen. Ja, Drogen könnten auch tendenziell verfügbar sein. Es gibt gesellschaftliche Strömungen, die der Meinung sind, das sollte nicht so sein. Und deswegen ist es nicht so. Ja, jedenfalls für viele Drogen.
Nicht recht. In der Universitätsstadt.
zumindest ist die Verfügbarkeit erschwert, sagen wir mal so. Natürlich hast du recht, ja, Verfügbarkeit kann auch durch andere gesellschaftliche Konventionen eingeschränkt werden, aber das widerspricht ja nicht meinem Argument, dass du, um die Verfügbarkeit zu verbreitern, du die entsprechenden Produktionsmittel brauchst. Dazu reicht ein gesellschaftlicher Beschluss nicht aus, dass es anders sein soll, sondern du brauchst im Falle von Informationen die Kopiereinrichtung praktisch.
Da widerspreche ich auch nicht. Ich wollte einfach nur darauf raus, dass wir ja als Menschen prinzipiell mit eingebauter Kopiereinrichtung kommen, mit allem, was wir brauchen.
Ja.
Also damit will ich nur meinen, in dem Fall sind die Produktionsgüter natürlich für die Geschwindigkeit der Verbreitung relevant, aber nicht für die prinzipielle Kopierbarkeit oder für die Vervielfältigbarkeit.
Das ist richtig, ja. Aber das gilt natürlich für Materie genauso. Also ich meine, du brauchst eben Produktionsmittel, um Materie zu produzieren, kannst auch da sagen.
Ja, freilich, aber es könnte ja, sagen wir mal so, wenn kein Silizium mehr da ist, gibt es kein Silizium mehr.
Ach, das war ein Punkt, den ich vorhin auch noch erwähnen wollte. Du brauchst natürlich auch für die Informationsproduktion noch mehr als Produktionsmittel. Oder sagen wir mal, du brauchst noch Köpfe, die es tun. Ja, also gerade bei freier Software oder sowas. Auch da hast du in gewisser Weise einen Rohstoff, der verfügbar sein muss. Ich will, und mir ist auch klar, dass es da natürlich, dass die Verfügbarkeit von Rohstoffen natürlich auch Produktion begrenzt, ist klar. Aber das, ich sag mal, das steht auf einem anderen Blatt. Also das muss man dann anders verhandeln. Also
der Floor. Okay.
Hier vorne.
Ich fand die Gedanken eben sehr interessant, denn ich denke, es kommt wieder auf den Aspekt Infrastruktur hinaus, dass der eben am Größenordnung eine Beschleunigung der Produktion von Informationen verursachen kann, in dem Moment eben, wo man Dinge wie Internet, Computer und so zur Verfügung hat und nicht eben mündlich die Informationen weitergeben muss. Und ich denke, das ist insofern, ja, der Prozess ist dann ein extrem langsamer. Und natürlich kann man genauso Materie auch wieder mit Steinen und Hammer und Meißel bearbeiten. Und auch das ist ein extrem langsamer Prozess im Vergleich zu Maschinen. Insofern denke ich, ist auch diese Ebene analog.
Also ich glaube, dass dieser Gedanke der Infrastruktur wirklich ein wichtiger ist. Wie gesagt, ich kann mir momentan nicht vorstellen, wie das für materielle Produktionsmittel genau aussehen kann. Vielleicht sieht es auch anders aus als für Informationen, weil ich sag mal, ich bin zu wenig Maschinenbauer, genau genommen gar nicht, um das wirklich beurteilen zu können. Aber es gibt, so was ich mitgekriegt habe, ein Stahlwerk, das stellt man sich mal nicht eben in den Garten. Und die Chinesen haben da mal einen ziemlich fehlgeschlagenen Versuch gestartet, eben genau das zu machen, Stahl eben im Garten zu kochen. Das ist furchtbar und katastrophal schiefgegangen. Also von daher könnte es sein, dass es in der materiellen Produktion Aspekte gibt, weswegen ich es aus, ich sag mal, aus sachlichen Gründen zum Beispiel zentralisieren will. Aber wie gesagt, ich kann mir das nicht, bin da momentan nicht in der Lage, mir das konkret jetzt auszumalen, wie sowas aussehen könnte. Wie gesagt, das ist ein theoretischer Versuch, in die richtige Richtung zu denken.
Vielleicht könntest du trotzdem mal versuchen, so ein utopisches Beispiel zu entwerfen, wie Peer-Produktion von materiellen Gütern aussehen könnte. Also, weil das ist ja immer sowas, was wir uns alle nicht vorstellen können, ja, so richtig.
Ja. Ja, wie gesagt, ist schwierig. Also okay. Was gerne diskutiert wird, sind diese Fabber. Wer das Wort nicht kennt, Fabber, das sind so kleine, relativ kleine typischerweise, aber vielleicht auch größere, sagen wir mal so in der Größe eines Raumes oder sowas, Maschinen, die universelle Produkte herstellen, die universell Produkte herstellen können. Man sagt auch 3D-Printer oder sowas. Ich sag mal, das ist keine Theorie, sondern das gibt es wirklich. Ich war vor ein paar Jahren auf einer Messe der Euromold in Frankfurt. Da standen die Dinger zuhauf rum. In ganz unterschiedlichen. Bitte? Ja. Inzwischen sind die sogar bei den Geeks angekommen, genau. Jetzt glauben viele, das ist der Weg. Also was interessant daran ist, ist, dass diese Dinger aus digitaler Information Materie materialisieren irgendwie. Das ist auf jeden Fall mal ein interessanter Aspekt. Und das ist auch so ein universeller Aspekt. Ja, weil die. Also, bitte?
Unter Zugabe von Plastik.
Ja klar, Rohstoffe werden natürlich gebraucht, aber Plastik ist eins. Es gibt da, wie gesagt, die unterschiedlichsten Fertigungstechniken. Da wird auch beispielsweise mit Laser wird da gesintert und solches Zeug. Also wie gesagt, ich bin kein Maschinenbauer, aber da gibt's interessante Sachen. Auch solche, die tatsächlich Teile herstellen, die auch verwendet werden können, die direkt verwendet werden können. Das ist, wie gesagt, kommt in der Diskussion oft. Und diese Dinger sind spannend, wie gesagt, weil sie diesen Universalitätscharakter von Computern haben. Ja, Computer sind ja universelle Informationsverarbeiter für digitale Informationen und diese Fabber sind eben genau, gehen in die Richtung für Materie. Nun hat, wie gesagt, ja, das ist der eine Aspekt, der mir so einfällt. Der nächste Aspekt ist, dass wenn ich mir angucke, wie Peer-Production-Projekte funktionieren, wie freie Software-Projekte funktionieren, dass da ein ganz wesentliches Element, jetzt aus der Ökonomiediskussion, ein ganz wesentliches Element, dieses Element der Selbstentfaltung ist. Das heißt, die Leute, die das tun, die tun das, weil sie Bock drauf haben, sage ich mal, weil das ihr Ding ist, ja, weil sie gerne programmieren, weil sie gerne in einem coolen Projekt sind. Und da kommt dieser Aspekt, wenn ich jetzt versuche, das auf Mathe, und das können die können das, also die wollen das nicht nur, sondern die können das auch praktisch tun, weil sie die Computer auf dem Schreibtisch stehen haben. Und wenn ich genau diesen Aspekt jetzt da wieder auf die Materieproduktion oder auf materielle Produktion übertrage, dann kommt diese Verfügbarkeit von Produktionsmitteln ganz zentral dazu. Weil das ist nämlich genau im Moment das Problem, dass die Leute, die Maschinenbauer, die sowas gerne täten, die sind genauso drauf wie die Informatiker. Also ich kenne Maschinenbauer, die sagen, Leute, ihr glaubt doch nicht, dass die Maschinenbauer, wenn am Wochenende was anderes machen als die Informatiker, die machen das halt nur in ihrem Gebiet. Ja? Die basteln auch gerne rum, ja? Und machen auch gerne coole Sachen. Nur, dass die halt das Problem haben, dass für deren Bereich sie teilweise Produktionsmittel brauchen, die richtig schweineteuer sind. Und an der Stelle kommt dieser Punkt mit der Verfügbarkeit wieder rein. Ja? Also, wenn man dieses Potenzial, was es da gibt, ja, wenn man das irgendwie heben möchte, dann müsste man an der Verfügbarkeit was drehen. Könnte so in die Richtung gehen. Ja? Weil dann könnte man da so eine ähnliche Kultur vielleicht hinkriegen wie bei Peer Production. Wie das gesellschaftlich geht, frag mich nicht. Weiß ich nicht, ob man irgendwie hier losgeht und irgendwelche Fabriken enteignet oder was. Also keine Ahnung. Aber das wäre ein wichtiger Aspekt. Das wären so die beiden konkretesten Sachen, die mir jetzt einfallen, sagen wir mal.
Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen dann auf aufs Fabbing.
Ja.
Weil ich finde, gerade Fabbing ist eigentlich gut geeignet, um dir ein bisschen zu widersprechen. Ich glaube nämlich, dass was Fabbing eigentlich macht, ist trennt die Informationen der Struktur in der Produktion von der Materie in dem Sinne, dass man eben, was bei Fabbing gemacht wird, ist, dass man die Informationen, so eine Vorlage halt, kann man beliebig verbreiten. Und dann hat man halt die Infrastruktur, um sich Sachen, wie es immer so schön heißt, den Löffel zu Hause auszudrucken. Das heißt, nicht die materielle Produktion wird hier in Peer Production überführt, sondern das Design von materiellen Gütern. Das heißt, was letztlich bleibt, ist Peer Production von Informationen und eine natürlich dezentralisierte, aber weiterhin nach klassischen Mustern verlaufende materielle Produktion.
Das ist heute in der Tat so. Es gibt auch sowas wie Lohnfertiger. Lohnfertiger, das sind Firmen, denen gibst du eben deine CAD-Unterlagen und die drucken das dann für dich aus beispielsweise. Es gibt es ganz real auf dem Markt. Wie gesagt, an der Stelle wäre die Frage, ich bin nicht der Meinung, dass Fabber die Lösung für alles sind. Die sind interessant, ja, ganz sicher. Und wenn man diesen Infrastrukturaspekt mit bedenkt, dann könnte man sagen, naja, also wenn Fabber allgemeine Infrastruktur wäre, wenn die in jedem Haushalt stünden, dann könnte das ähnlich sein wie Computer, wie allgemeine Computer. Ob das wirklich sinnvoll ist, das bezweifle ich in der Tat. Weil, wie gesagt, materielle Produktion ist zumindest mit unserer heutigen Technologie eben nicht so universalisierbar, also weil einfach die Materialien beispielsweise sehr unterschiedlich sind und solche Dinge. Aber ich sage mal, Fabber, ja, schön und gut, aber irgend so ein Industrieroboter ist im Prinzip nichts anderes. Ja? Der macht auch aus Information Materie, der macht das halt irgendwie mit anderen Mitteln, aber im Prinzip macht der auch genau das Gleiche. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil du sagst, naja, also die trennen Materie und Information, das ist ja auch heute schon so. Auch heute ist es schon so, dass die Information in der materiellen Produktion eine ungeheuer große Rolle spielt. Trag mal alle Computer aus irgendeinem Produktionsbetrieb raus, da geht nichts mehr. Ja. Insofern.
Ich wollte eigentlich auch noch direkt darauf was sagen. Insofern passt das vielleicht. Ja, ich finde immer sehr interessant, auch selbstreflektierend zu beobachten, wie sehr die letzten 30 Jahre uns geprägt haben, eben das ist Internetzeitalter. Was du gerade eben beschrieben hast in Bezug auf Information, ist genau der Zustand, den wir früher mit Magazinen und Büchern hatten, als das die einzigen Wege waren. Ja, also gut, dann war das sogar dieselbe Sache, die wir beide sagen wollten. Was du was weiter?
Dann sage ich doch noch was. Also ich glaube nämlich, das wird tatsächlich, also in 10 Jahren werden die Möbelhäuser das machen, was die Musikindustrie in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Das ist, was Fabbing verursachen wird.
Das ist nicht ausgeschlossen.
Aber das hat nichts mit Peer Production von materiellen Gütern zu tun.
Ja, halt!
Und was ist in den letzten 30 Jahren bei Büchern oder Texten oder sowas geworden? Wie gesagt, manchmal ist es schwierig, dann noch einen Schritt weiter zu denken.
Ja. Naja, Texte, aber nicht Bücher. Das Verständnis bei Büchern wäre, dass man sich dann, also wie ich das verstehen würde, man trifft sich dann irgendwo zum gemeinsamen Bücherbinden. Weil es gibt ja durchaus Peer-Production-Materiell, aber das ist meistens dann eben lokal Gemeingüterwirtschaft. Das ist eigentlich was sehr Altes. Das hat halt diesen unangenehmen Beigeschmack des Lokalen, ja, den man im Internetzeitalter manchmal, also für manche unangenehmen Beigeschmack, wo man so gerne von Globalem träumt.
Das ist Gemeingüter und sowas, ja. Aber genau dieser Punkt, dass es lokal ist, ich glaube, das ist das, was wir eben über das Internet, genau diese Form von Produktion, die es in der Tat früher auch schon gab, Peer Production gab es auch schon früher, wobei bei den Gemeingütern, da ist auch viel mit Pflicht und sowas dabei, also das kann man nur eingeschränkt vergleichen. Aber genau diese Globalisierung durchs Internet, die ist natürlich, also die bringt da richtig erstmal, ich sag mal, die bringt richtig Wumms in die ganze Geschichte. Ja. Also das hat es vorher so nicht gegeben. Und das ist genau, da ist genau der Unterschied. Wie man das auf Materie überträgt, ist natürlich noch schwieriger als für Informationen. Aber wie gesagt, also meine These ist ja, lasst uns nach den Produktionsmitteln gucken und dann auf dem Weg geht es irgendwie weiter.
Also ich denke nicht im Endeffekt, sondern die Konstruktionspläne, die sind halt global dann wunderbar verbreitbar. Ich denke, materielle Produktion hat immer einen gewissen lokalen Charakter, sonst endet man darin, dass man die produzierten Güter um die halbe Welt transportiert. Und da ist es eigentlich sinnvoller, die Konstruktionspläne um die halbe Welt zu transportieren und dann lokal zu produzieren. Und
selbst das Nutzen von Informationen hat einen lokalen Charakter, weil nur wenn ich das hier jetzt lese, wo ich stehe, dann... Okay. Noch Fragen oder Anmerkungen? So aus. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch insbesondere ganz herzlich für die Diskussion, war auch für mich sehr interessant und wünsche euch noch eine schöne Konferenz. Ciao.